Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast die wunderbare Caroline Hart. Sie ist Kommunikationsberaterin, Autorin und eine Frau, die mit einer ziemlich provokanten These in die Debatte um Karriere und Sichtbarkeit eingreift. Denn sie sagt ganz offen, Personal Branding ist Nonsense. Aber bedeutet das, dass Sichtbarkeit im Business überbewertet wird oder dass wir uns im digitalen Zeitalter viel zu sehr damit beschäftigen, eine perfekte Außenwirkung zu erzeugen, statt herauszufinden, wer wir eigentlich wirklich sind? Ja, in dieser Episode sprechen wir darüber, warum so viele Menschen am Thema Personal Branding scheitern, ja, warum Authentizität nicht bedeutet, sich perfekt zu inszenieren und warum gerade Führungskräfte Gefahr laufen, sich in dieser dauerhaften Selbstvermarktungsmodus zu verlieren. Caro erzählt außerdem von ihrem eigenen Wendepunkt, ne, der sie dazu gebracht hat, das ganze Thema komplett neu zu denken und warum sie heute Menschen hilft, ihre eigene Geschichte zu verstehen, statt sich einfach nur zu irgendeiner Marke zu machen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hier ist für dich Caroline Hart. Schön, dass du heute da bist. Du hast in deinem Buch geschrieben, Personal Branding ist Nonsense. Was meinst du damit?
Luca, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Du bist der erste Podcast, den ich habe zu meinem Buch.
Also, yay, nice. Sehr gut.
Personal Branding ist Nonsense. Das ist in der Tat sehr provokativ. Das macht mir auch Spaß. Ich bin ja, komme aus der PR. Insofern habe ich diesen Satz da fallen lassen, weil ich natürlich zum Nachdenken anregen will. Der Titel heißt ja auch etwas milder: Own Your Story, jenseits von Personal Branding und Ego-Hype. Also es geht darum, dass ich Möglichkeiten aufzeige für meine Zielgruppe, meine Leserinnen und Leser, sich zu positionieren, ohne unbedingt zur Personenmarke zu werden. So, und das Nonsens kam daher, dass ich auch an einer Stelle sage, in der ich das so aufbreche. Das ist ein sehr komplexes Thema. Da gehe ich in der hauptsächlich im ersten Kapitel drauf ein. Was ist Personal Branding? Was ist anders an meinem Own Your Story Ansatz? Dieser Nonsens kam daher, dass ich in erster Linie die Begrifflichkeit einfach immer schon schwierig fand, weil schlicht und ergreifend, ein Mensch ist ein Mensch und eine Marke ist eine Marke. Also entweder ist es persönlich oder es ist eine Marke. Aber es ist einfach ein Oxymoron.
Und diese Verschmelzung miteinander, die ist für dich eigentlich Nonsens. Also dieses aus Personal, ich bin eine Person und Brand, eine Marke, das funktioniert einfach nicht.
Sprachlich gesehen in jedem Fall.
Und nicht sprachlich gesehen?
Nicht sprachlich gesehen, es ist wie gesagt komplexer. Da bin ich zum Ergebnis gekommen. Ich beschäftige mich seit fast 10 Jahren mit genau dieser Thematik, dass es jedenfalls für Leader und für solche, die Leader werden wollen, keine gute Idee ist, sich zusätzlich zu den neuen Aufgaben, die Leadership von heute mit sich bringt, was ja ein riesen Katalog von neuen Eigenschaften ist und von neuen Fähigkeiten, die gelernt werden wollen. Ist ja ein Mindset-Thema, ja. Leader, wer ist ein Leader? Was muss der Leader von heute sein? Was darf er nicht mehr sein? Und wenn dann noch zusätzlich das sehr zeitintensive Programm dazu kommt, sich zur Personenmarke zu machen, was tatsächlich bedeutet, wenn man das denn gut machen will, sich permanent so zu inszenieren, dass es eben auch funktioniert, nämlich dass die Marke Erfolg hat und gekauft wird, dann ist es für die meisten, mit denen ich gesprochen habe und für die Menschen, die zu mir kommen, die ich berate, einfach ein Ding der Möglichkeit, was sie entweder nicht wollen oder eben nicht können, weil einfach auch die Zeit fehlt.
Das heißt, Personal Branding, vielleicht gehen wir kurz auf den Begriff einmal ein, ist im Prinzip dieses sich selbst darstellen als eine Marke, Oder genau. Was ist es genau, was steckt dahinter?
Genau, das ist also die einfach die Adaption des, also der Marke, des Begriffs der Marke, nämlich eine Dienstleistung oder ein Produkt, was eben am Markt verkauft wird, erfolgreich verkauft wird, das eben auf den Menschen zu applizieren. Also genau wie die Produktmarke wird dann der Mensch zum Objekt.
Das heißt, ja, und warum ist es aber so ein Hype die letzten Jahre oder Jahrzehnte eigentlich schon? Man sagt ja immer so, du musst dein Personal Brand aufbauen, Caro, gerade wenn du ein Business gründest, was ist denn dein Personal Brand, was steckt hinter dir und so weiter?
Genau, dahinter steht, also hinter dieser Idee steht ja eine sehr vernünftige und zutreffende Beobachtung auch, dass, wie es schon so schön heißt, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Damit ist gemeint, dass heute in den Zeiten von Internet wir einfach eine sehr begrenzte Kapazität haben, Nachrichten, Stories aufzunehmen. Ich glaube, das liegt mittlerweile, es war mal die berühmte Internetminute, in der ein Unternehmen oder eben eine Person die Chance hat, überhaupt anzukommen bei der Zielgruppe. Mittlerweile wird das, glaube ich, auf ein paar Sekunden reduziert. Das heißt, in dem Moment muss man sich halt so sichtbar machen, dass man auch stattfindet. Also die Frage, gehen wir mal noch weiter zurück, dass das Credo, dass nur wer sichtbar ist, findet statt, das ist ja richtig so. Also ich kann ja nicht heutzutage als Selbstständiger erfolgreich sein, wenn ich mich zu Hause verstecke oder eben auf Social Media nicht auffindbar bin oder eben nicht kommuniziere. Das funktioniert ja einfach nicht. Die Frage ist aber eben, wie finde ich statt und mit welchen Inhalten finde ich statt? Und da wird es dann komplexer. Und diese Thematik des sogenannten dieses Personal Brands, also die Entstehungsgeschichte, ich habe da auch viel recherchiert für mein Buch, das ist, hat eine ganz, ganz schönen Ursprung. Also tatsächlich kommt das auch aus so einer Empowerment-Ecke. Also da gibt es einen Artikel in der US-Zeitschrift Fast Company, da ging es darum, dass Angestellte in einer Firma eben das Ding geraten wurde, sie sollen sich zur Personenmarke machen, für den Fall, dass sie eben mal die Firma wechseln, sind sie dann nämlich nicht weg vom Fenster. Nämlich wenn sie sich nur an die Firma koppeln und nur mit der Firma identifizieren und keine eigene Persönlichkeit, wo das dann da beschrieben hätten, dann sei das schwierig für die Karriere. Und das ist ja erstmal ganz, ganz plausibel und war vor allen Dingen für Frauen auch ein großes Thema, die ja historisch gesehen, also auch in den letzten 20 Jahren, noch weiter müssen wir nicht zurückgehen im Moment, einfach immer doch noch mehr Schwierigkeiten hatten oder es einfach nicht gewohnt waren, sich sichtbar zu machen. Insofern, so da, wo es herkommt, ist eigentlich eine gute Sache, ja, wenn man jetzt mal von der Begrifflichkeit absieht.
Ja, dass man eben sagt, man macht sich nicht von der Firma abhängig, sondern man baut sich wie so ein Standing ein bisschen auf, was über die Firma hinausgeht.
Genau.
Also ich baue mir diesen Brand auf, aber der Personal Brand, ja, weil er soll sich auf mich beziehen und eben nicht auf die Firma.
Genau.
Und damit habe ich dann auch, wenn ich gekündigt werde, wenn ich die Firma verlasse, wenn die Firma pleite geht, was auch immer, noch Chancen, weil man kennt mich da draußen schon.
Richtig. So, und daher kommt das.
Ja, sehr gut. Und was ist jetzt genau, weil du schreibst in deinem Buch vom Dilemma mit dem Personal Branding und der Personal Branding Authentizität. Was verstehen wir darunter?
Genau. Das Dilemma ist, dass es dann so schön wie es klingt und so schön, ich habe es auch versucht in meinen Anfängen der Selbstständigkeit, klingt das ja erstmal alles plausibel und auch relativ einfach durchzuführen. Man muss nur durchhalten und da eben konsistent sein, sich dann eben für das sogenannte Alleinstellungsmerkmal entscheiden und dann klappt das schon. Und das Dilemma ist eben, dass es nicht bei allen klappt, weil, also aus ganz unterschiedlichen Gründen, auf die ich auch sehr detailliert eingehe in meinem Buch, das Dilemma ist, dass es eben, ja, so schön die Theorie ist, dass das Doing eben nicht immer funktioniert. Und deswegen habe ich einen ganz anderen Ansatz entwickelt, um eben eine Alternative zu bieten.
Mhm. Was ist das, was ist der Ansatz, den man aktuell wählt? Also was klappt da nicht? Also das Doing meinst du, aber was genau meinst du damit?
Naja, also was zum Beispiel nicht klappt, ist, wenn du diese Personal Branding Strategie dir aufsetzen lässt. Das macht man ja in der Regel mit einem, mit Beratern, die dafür qualifiziert sind. Und wenn dann sich einfach das der Return on Investment nicht kommt, dann ist es ein Dilemma. Also viele sind dann frustriert, weil sie sich exponiert haben und gehofft haben, dass alle anderen auch verstehen, dass sie ja sehr einzigartig sind in dem, was sie verkaufen und anbieten. Und dann gehen sie unter in den vielen anderen Personal Brands, die dann doch ähnlich sind in ihrer sogenannten Einzigartigkeit. Also das ist schwierig und es ist auch für viele ist es auch sehr erschöpfend. Und wenn es dann so weit geht, also wenn wir über die sogenannten die Influencer sprechen, dann ist es tatsächlich ein Dilemma, weil es auch ein trauriges Thema ist für mentale Gesundheit, was ja etwas ist, worüber wir Gott sei Dank sehr viel sprechen heute. Dieses ständige Sichtbarsein und ständiges Vergleichen mit den anderen, wie die das jetzt machen und dann auf die Algorithmen gucken, ob der Algorithmus so funktioniert, wie sich das die Marketingstrategen so überlegt haben. Das ist einfach ein Stressprogramm für viele. Also insofern kann das durchaus ein Dilemma sein.
Auch mit der schwieriges Wort. Genau. Schwieriges Wort, jedes Mal wieder, ja, stolper ich über dieses Wort. Die Authentizität, ich spreche es extra langsam aus. Ja. Ist ja auch dieses Dilemma, worauf du ansprichst, weil du meinst, wenn man sich ein Personal Brand in Anführungsstrichen klassisch entwickeln lässt mit jemandem zusammen, dass der dann gar nicht so authentisch ist, also dass man gar nicht so sehr den Personal Brand aufbaut, wie man eigentlich ist, oder was ist mit der Authentizität?
Genau, also die Authentizität wird ja beim Personal Branding so verwendet, sprachlich, dass es heißt, stell dich so dar, wie du von anderen, so dass andere dich als authentisch wahrnehmen. Das setzt zunächst mal voraus, dass also auch so einen Kontrollwunsch, dass man es also beeinflussen kann, wie andere einen wahrnehmen. Und dann auch noch in der eigenen Authentizität. Also ich bin zu dem Ergebnis gekommen, damit habe ich mich auch länger beschäftigt, dass für mich ist Authentizität etwas Selbstbestimmtes. Also ich kann in erster Linie fühlen und wissen, ob ich mich authentisch gebe oder nicht. Das ist auch ein sehr komplexes Thema und da geht es auch in die Existenzphilosophie rein. Aber so wie ich das eben dekonstruiert habe bei mir, sage ich einfach, ist es schwierig, Authentizität immer an den anderen messbar machen und die meinen, die Wahrnehmung anderer kontrollieren zu können, dahingehend, ob man authentisch sei oder nicht.
Du warst ja selber, du schreibst ja auch in deinem Buch, dass du selber auch aus der Schiene kamst, ne? Dass du sehr lange versucht hast, auch mit dem eigenen Personal Brand aufzubauen. Hast du ein Beispiel, wie du damals so klassisch versucht hast, authentisch für andere zu sein?
Also lange habe ich es nicht versucht, da waren einige frustriert und es tut mir auch immer noch leid im Nachhinein, weil ich da auch engagierte Mitarbeiter hatte, die wirklich versucht haben, Caro dazu zu bringen, in die Kamera zu sprechen und immer wieder zu wiederholen, own your story und also dieses unermüdliche Rausschmettern der Kernbotschaft in Kombination mit meinem Gesicht und meinen Videos, das dafür war ich einfach, ich habe es versucht, aber ich fand es wirklich schwierig, die Authentizität da zu produzieren. Also es hat einfach nicht hingehauen. Und irgendwann habe ich gedacht, ist mir zu blöd, ich mach's nicht. Ich habe dann noch ein paar lustige Making-of-Videos aufgehoben.
Ja. Als Reminder für die Zukunft.
Genau.
Wenn du dich mal verlierst.
Ja.
Du schreibst oder du zitierst jemanden, the brand called you. Was ist das für ein Ansatz?
The Brand Called You ist die Titelstory des Artikels, auf das ich mich gerade bezogen habe, damals in der Fast Company. Genau. Mhm. Das war der Ursprung dieser Begrifflichkeit. The brand called
und,
you.
Und genau, und du schreibst dann danach, the brand called you is dead. Meinst du das, was du damit gerade erzählt hast auch?
Genau. Okay, und das hat im Übrigen der Autor auch, der Autor ist selbst auch zurückgerudert und hat gesagt, für Selbstständige mag das nach wie vor gelten, aber für Führungskräfte ist das schon schwierig. Also das, ich bin jetzt nicht die Einzige, die das so kritisch sieht.
Mhm. Das heißt, der Autor selber sagt auch, es ist kritisch. Und warum muss man es unterscheiden zwischen ja, Mitarbeiter und Führungskraft? Also wo liegt da der Unterschied? Weil es sind ja beides, also sag ich mal, Mitarbeiter eines Unternehmens, die von einem Personal Brand profitieren würden,
er sagt,
oder?
bei Selbstständigen mag das ja vielleicht noch funktionieren, aber eben nicht Führungskräfte, die einfach andere Themen haben. Und
okay, ja. Also zwischen Selbstständigen und und Geschäftsführern genau. macht man einen Unterschied. Warum genau? Wo ist der Unterschied?
Naja, einmal vor allen Dingen die zeitliche, also das, was ich beschrieben habe, die Führungsaufgaben, die heute eben an der Tagesordnung stehen und die Komplexität der neuen Führungsthemen und dann noch zusätzlich eine Selbstinszenierungsmaschinerie dahinzulegen, das ist einfach schwierig. Und es gibt jetzt noch weitere Argumente, eben Branding setzt ja voraus, dass du in der Lage bist, dich eben auf das sogenannte Alleinstellungsmerkmal zu reduzieren. Also ansonsten kapiert es ja keiner, wenn du dich jetzt mit 7 unterschiedlichen Expertisen brandest, dann kann ja die Zielgruppe nicht mehr erreicht werden. Und wir leben ja heute in einer Welt, in der Rollen, Titel und Karrieregeschichten eben komplexer geworden sind. Also es gibt ja nicht-lineare Karrierewege. Es gibt den Plattformgedanken, dass man unterschiedliche Expertisen, unterschiedliche Methoden hat, sich seine Expertise vorzubilden. Das ist ja alles viel komplexer geworden. Und das so runterzubrechen auf eins ist eben schwierig oder unmöglich.
Ganz kurze Unterbrechung nur, du weißt ja, der Podcast ist ein Herzensprojekt von mir und ich will ihn unbedingt weiterhin frei von Werbung und Sponsorings und Unterbrechungen halten, aber dafür brauche ich eben deine Unterstützung. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, bei dem du mich monatlich unterstützen und beteiligen kannst. Ja. Dafür bekommst du natürlich auch was, ne? Eine kleine Gegenleistung von mir, die weit über die ganzen vielen kostenlosen Podcast-Episoden hinausgeht. Klick deshalb einfach auf den Link in den Shownotes und ich danke dir von Herzen und jetzt zurück zur Folge. Caro, du warst doch auch mal in Mailand, oder?
Ja.
Und da warst du mal in einer Bar.
War ich immer noch gerne hin.
Ja. Also ich gehört, du warst mal in einer Bar. Was ist denn in einer Mailänder Bar mal passiert?
Hast du das in meinem Buch gelesen?
Ja.
In der Mailänder Bar ist das passiert, was vielen meiner Kunden passiert, also einigen, die zu mir kommen und sagen, sie haben einfach keine Lust mehr darauf, dass sie sich in so bestimmten Momenten, dass die hadern damit, sich auf den Punkt genau sich vorstellen zu können, wer sie sind und was sie machen. Und genau das ist mir eben auch passiert.
Du meinst dieses klassische Elevator-Pitch?
Genau, der Elevator-Pitch.
60 Sekunden.
Genau, und das war auch ein Elevator in Mailand auf dem Weg zu einer Business-Konferenz, in dem ich mich auf den Punkt vorstellen wollte, einem CEO, den ich aus den sozialen Medien kannte und bin da total auf der Strecke geblieben, endete dann mit, wir kennen uns, glaube ich, von Instagram und hatte gar keine Lust mehr auf das Event zu gehen und bin dann in die Bar runtergefahren und habe mich mit dem Barmann lange ausgetauscht. Das ist so.
Das ist ja wie aus so einem schlechten Film, genau. Was aber normalerweise immer die Männer machen, so nach irgendeinem Trennung oder was in die Bar und dann ist da der Barmann und mit dem trinke ich dann Whisky und der gibt mir den Sinn des Lebens zurück.
Genau, das sind so diese Archetypen von Zuhörern. Das ist natürlich ein Storytelling-Element, logischerweise. Da steckt aber auch viel Wahrheit drin. Also der Barmann kann ja auch berühmt auch der Friseur oder gute Freunde oder eben der Coach, ne? Und idealerweise auch Führungskräfte, die einem zuhören.
Was hat jetzt der Barmann aber gemacht? Sorry, ich hatte die
Geschichte unterbrochen. Der Barmann, genau, jetzt sind wir ganz schön abgewichen. Der Barmann hat mir geholfen, zu erkennen, wie schwachsinnig das eigentlich ist, dass ich so sehr an meiner Positionierung zweifle und dass sich das eben auch bemerkbar macht in dem sogenannten Elevator-Pitch, der dann nicht funktioniert. Wenn ich dann anfange rumzustammeln und rot werde und hat mich einfach durch Unverständnis und immer weitere Fragen dazu gebracht, dass ich eingesehen habe, dass es eigentlich ein totaler Quatsch ist. Und das war so eine, etwas, was mich immer begleitet hat, was sich unbedingt ändern. Also da habe ich den Entschluss gefasst, das muss jetzt anders werden. Ich muss jetzt in Zukunft als Kommunikationsberaterin klar sagen, wo ich herkomme und was meine Talente sind und was meine Expertise ist. Was eben in meinem Fall nicht ganz so leicht war, da ich nicht so einen eindeutigen sogenannten linearen Karriereweg habe.
Wie hast du dann deinen Weg gefunden? Also wenn das der Stein des Anstoßes war, wo du dann, das war, also wenn ich es richtig verstehe, das war so der Moment, wo du gesagt hast, dieses ganze authentisch sein für andere, das hat mich jetzt genau hierher gebracht. Eine Meile in der Bar zu einem Barkeeper. Ich muss jetzt was anderes machen.
Das war so der Aha-Moment oder der Pivotal Moment, wie ich das nenne, oder der Hook. Das erkläre ich dann auch eben anhand dieser Situation. Das Buch ist ja auch ein Ratgeberbuch für die ihre Geschichte selbst besser verstehen, überhaupt erstmal verstehen wollen und dann auch sie sich zu eigen machen möchten. So, das waren, also es gab zwei Momente dieser Art. Das war der eine Moment und der andere Moment, das war eben während der Pandemie, als ich dann tatsächlich mir die Zeit genommen habe und ein System entwickelt habe, um meine Story für mich klar auf die Reihe zu kriegen. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich wollte fragen, wie du zu deiner eigenen Story gekommen bist. Also wann, genau. Das war der Auslöser und genau.
Zu meiner eigenen Story bin ich gekommen, indem ich bin sehr kreativ und bin eingeladen worden von einer, also als ich schon meine Kommunikationsfirma längere Zeit hatte, bin ich eingeladen worden von einer Kollegin, die ein Event gemacht hat, kurz bevor die Pandemie ausbrach. Also es war wirklich 2 Tage vom Lockdown, also völlig crazy. Die hat gesagt, ja, so ein Frauen-Empowerment, kannst nicht was zu Storytelling erzählen. Und da habe ich mir das überlegt, kreativ, habe gesagt, Own Your Story bedeutet, da Schluss zu machen mit den ganzen schlechten Narrativen und Platz zum Raum zu schaffen für neue, und das macht man so und so. Also das habe ich mir relativ schnell überlegt und dann so getestet am Publikum, und das kam sehr gut an, und das habe ich mit in die Pandemie genommen, mehr oder weniger. Also die Ursprünge für dieses Programm, die gab es natürlich vorher schon, aber ich habe es noch nicht so ausgearbeitet. So, das habe ich dann während der Pandemie ausgefeilt.
Hast du die Zeit gut genutzt?
Genau.
Wenn man nur da zu Hause hocken konnte und nichts anderes machen konnte.
Genau.
Ist übrigens auch, wie der Podcast hier entstanden ist. Auch ein Pandemie-Baby quasi.
Ah, okay.
Ja, also man kann auch Gutes schaffen in diesen Mistzeiten, die wir damals erleben
Absolut.
Mussten.
Absolut. Während der Pandemie, das war nämlich der nochmal die weitere Ausfeilung. Ich habe meine Bude, also meine Wohnung, habe ich aufgegeben, habe mich verkleinert und habe dann aussortiert, und zwar nach der Marie Kondo-Methode, nach dem Motto, was macht dir Freude, was macht dir keine Freude, und das mit Gegenständen, um eben leichter entrümpeln zu können. Das habe ich dann eben auf mein System übertragen, habe gesagt, naja, was mit der Wohnung funktioniert, kann ja eigentlich auch mit der Story funktionieren. Und jeder weiß, das wusste ich schon vorher, dass jeder so ein Urwissen in sich hat, was das eigene Narrativ ist und was eben Quatsch ist. Es ist nur schwierig, das so auseinander zu dröseln. Und ich habe einfach diesen Marie Kondo-Ansatz auf Narratives, Glaubenssätze angewendet und habe dann einfach das übertragen. Also,
kannst du kurz sagen, was das für ein Ansatz ist? Der ist mir noch kein Begriff, der Marie Kondo-Ansatz.
Ja, also wenn ich jetzt mit dir, Entschuldigung, Marie Kondo ist die sehr erfolgreiche Aufräumkönigin, Bestseller-Autorin. Das heißt, der Titel fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber es geht darum, eine ganz neuartige, also mittlerweile ist sie natürlich nicht mehr so neu, aber das war damals eine neuartige Methode, Ordnung zu schaffen, einfach nach dem Bauchgefühl und indem man sich fragt, in Zweifelsfällen, ob man jetzt etwas behalten möchte oder nicht, ist einfach die einzige Frage, does that spark joy? Ja oder nein? Und das, was Freude macht, wird behalten und das, was keine Freude macht, wird entsorgt, wird verschenkt. Das ist das einzige Prinzip. Und das fand ich sehr hilfreich, fand ich total beeindruckend und habe das einfach implementiert in meine Methode. Weil es eben in der eigenen Wahrnehmung, in der eigenen Authentizität gibt es eben auch dieses Bauchgefühl. Ich arbeite genau so mit meinen Kunden. Also wenn wir jetzt zusammen arbeiten würden und du würdest sagen, ich möchte jetzt mal meine Karrieregeschichte, meine Leadership-Geschichte mit dir rausarbeiten, dann würde ich dir erstmal in der ersten Stunde einfach nur zuhören. Und während ich meinen Kunden zuhöre, Kundinnen zuhöre, arbeitet mein Gehirn schon. Also bei mir ist der rote Faden sehr schnell da, aber professionellerweise versuche ich dann nichts zu sagen, sondern höre erstmal zu. Und gehe dann in den nächsten Schritt. Es geht dann nämlich darum, dass wir all diese Narrative, die da entstanden sind, in dem Gequatsche, also ich stelle Fragen und die Menschen antworten, das wird alles gesammelt, gnadenlos. Gnadenlos alles aufgeschrieben, um es dann zu ordnen. Und zwar genau nach dem Prinzip, fühlt sich das gut an? Prima, kann bleiben. Fühlt sich nicht gut an? Danke, brauche ich nicht mehr. So, und dann nächster Schritt, dann geht es an die eigentliche Arbeit. Mit dem, was sich gut anfühlt, wird dann mit mir gearbeitet. Also die Aussortierung ist natürlich, da kann ich natürlich gar nichts zu sagen, weil ich da außen stehe. Und das kann nur derjenige selbst machen. Und das, was eben übrig bleibt, ist entweder so schön, dass man es genauso lässt. Oder man hat eben so ein Übrigkeits, also etwas, was übrig bleibt, wo es nicht ganz so eindeutig ist, warum man es behalten will. Und darüber sprechen wir dann. Also diese Zweifelsfälle, die werden dann vertieft, weil die tatsächlich auch schwierig sind. Und das ist aber das Schöne und das Wunderbare an meiner Arbeit. Ich liebe die wirklich, dann da in die Tiefe zu gehen und zu gucken, was steckt da eigentlich dahinter. Beispiel, was oft übrig bleibt, sind dann solche Begrifflichkeiten wie ich bin Generalistin oder Generalist. Da wissen viele nichts mit anzufangen und haben oft gehört, das sei ja etwas Negatives. Und dann frage ich dann, ja, warum meinst du denn, das ist negativ? Und dann gehen wir immer tiefer rein und kommen dann oft zum Beispiel zu einem gegenteiligen Ergebnis, dass genau dieses Merkmal, dieses Label des Generalisten eben gerade der Schlüssel ist. Zur Karrieregeschichte, weil nämlich viele, viele Führungskräfte halt eben Generalisten sind heute. Das war früher anders, aber es hat sich ja gewandelt, ne? Die Anforderungen an Leader, sind ja nicht mehr so die Spezialisten, die unbedingt nur gefragt werden, sondern oft auch die eben komplexer denken und ja, Wandel herbeiführen können, weil sie visionär sind.
Ist es auch dann das, was du in deinem Buch meinst mit Burning Down the House? Also dieses,
habe ich das weil geschrieben?
Ja, Kiss and Fly Zone habe ich mir aufgeschrieben, Kiss and Fly Zone, Burning Down the House.
Ja, stimmt. Ja, das habe ich auch einen Moment überlegt, ob ich das lassen soll, aber der Verlag zum Glück nicht weglektoriert. Ja, ich schreibe ja sehr pointiert und das ist einfach mein Stil, wie ich so spreche und ich habe mir das erlaubt, so zu schreiben, wie ich spreche und Campus ist da Gott sei Dank mitgegangen und mit Burning Down the House meine ich, genau, sich einfach radikal trennen von dem, was einfach nichts bringt und da brauche ich auch niemanden, um Rat zu fragen und das ist der entscheidende Unterschied von meinem Ansatz im Vergleich zur Vermarktung der Person und der Expertise. Es bin nur ich, die entscheiden kann, ob ich das behalten will oder nicht. Und in dem Moment, in dem ich da, also das ist ein Vorgang, ein hochfokussierter Vorgang, auf den du dich dann auch wirklich einlassen musst, sonst funktioniert das nicht. Das bedeutet nämlich, dass wir in dem Moment einfach nicht uns nicht vergleichen dürfen, sonst funktioniert es nämlich nicht. Also bei der Burning Down the House darf man eben nicht überlegen, ja, aber Moment, sind doch gerade alle so gefragt, die sagen, sie sind KI-Spezialisten. Ich bin es eigentlich nicht, aber deswegen möchte ich das ganz gerne doch behalten. Ich habe doch da mal so einen Kurs gemacht, habe doch da schon irgendwie in der Oberstufe mal einen Computerkurs gemacht. Eigentlich bin ich doch KI-Experte. Also es geht wirklich dann darum, radikal weg von dem, was einfach Quatsch ist. So.
Mach kaputt, was dich kaputt macht.
Genau. Ja.
So könnte man es auch aussehen. Oder das große Reine machen. Ne? Also einmal du machst wirklich mit deinem Kunden rein und auch in dem Buch erstmal groß sammeln, was bin ich, was habe ich alles erlebt und dann großes Reine machen. Was kann, ist es Kunst oder kann das weg?
Richtig.
Und rausschmeißen.
Ja, und das ist großartig.
Ja, gibt's noch, also was sind so typische Archetypen, die du meistens so hast?
Ich habe die Archetypen, also natürlich habe ich vielfältige, vielseitige, wunderbare, mit wunderbaren Menschen habe ich zu tun, die ich aber der Einfachheit halber in dem Buch auf drei Archetypen reduziert habe, nämlich den Influencer, den Imposter und den sogenannten Imposter und den Overthinker.
So, weil was steckt hinter denen jeweils?
Also Influencer brauche ich nicht zu erklären, haben wir schon drüber gesprochen. Dann gibt es den sogenannten Imposter, das kommt vom Wort Imposter-Syndrom. Das sind in der Regel sehr gut ausgebildete Menschen, die aber fürchterlich an sich zweifeln und immer die Idee, das Gefühl haben, irgendjemand merkt, dass sie eigentlich nichts können und dass sie da eigentlich nicht hingehören, wo sie gerade sind. Also das ist so ein Minderwertigkeitskomplex, aber noch krasser in Form von wirklich bis hin zu Ängsten, dass es auffällt, dass ich eigentlich gar nichts kann. So.
Diese Betrüger, man fühlt sich wie so ein Betrüger.
Genau,
oder?
Ja. Hochstapler.
Hochstapler, ja, schönes Wort.
Ja. Der Gegensatz ist der Dunning-Kruger-Effekt.
Dunning-Kruger-Effekt.
Genau, das sind die so die Probleme gar nicht haben. So.
Die sehr selbstbewusst sind.
Ja, was aber auch wiederum dann ein Problem in sich ist, ja.
Ja, das heißt, wir haben einmal den Influencer, wir haben den Imposter und wen hatten wir noch?
Ja, den Overthinker.
Overthinker.
Ja.
Da was macht denn der?
Da geht's so richtig los.
Ja, okay. Shoot.
Ja, das sind dann die einfach nicht von der Stelle kommen. Also die schaffen es dann auch nicht, sich zu positionieren. Also da kann ich dann beim Overthinker ist das dann oft so, dass ich ein, also natürlich Imposter, Overthinker überschneiden sich sehr oft in vielerlei Hinsicht. Die sitzen, wie ich das dann auch beschreibe, an einer Stelle mit angezogener Handbremse auf der Couch. Also die können sich halt nicht entschließen für einen Titel, für eine Bio auf LinkedIn, können sich nicht entschließen, wie will ich mich jetzt sichtbar machen, will ich vielleicht doch lieber gar nicht sichtbar sein. Also die haben einfach dann immer noch mal ein Level drüber und immer noch mal eine Schleife und mit denen ist es in der Regel am interessantesten intellektuell, aber da muss ich dann auch besonders streng werden.
Das glaube ich, das klingt nach, also viel nach Perfektionismus auch.
Genau, richtig, ja, sehr Perfektionismus.
Und generell lassen sich die meisten in diese drei Kategorien einteilen, in diese drei Archetypen?
Bei mir schon, ja. Also wie gesagt, das ist ja, Archetypen sind ja immer platt, aber es hilft einfach zur Orientierung auch, ist ja auch ganz schön, wenn man sich so wiederfindet. Also mir geht's, weiß nicht, wie es dir geht, aber in solchen Büchern ist es immer gut, wenn man so einen Anker findet. Ansonsten kann man sich ja auch nicht helfen mit einer Methode.
Das stimmt. Ja. Was steckt hinter dem Own Your Story Manifesto? Das war ein sehr spannender Begriff, den ich da gelesen habe.
Ja, danke. Das ist auch meine Begriffsprägung. Also die habe ich mir auch ausgedacht. Das kam daher, dass ich nach einem Wort gesucht habe, um eben das Ergebnis meiner Arbeit was mehr ist als eine Pitch-Vorlage oder auch anders ist als eine Pitch-Vorlage. Es ist aber auch anders als ein, wie soll man das sagen, wie heißt das nochmal, wenn du so rein spirituell arbeitest, da kommt ja dann so ein
Human Design Ding raus?
Genau, oder? Solche Geschichten oder also das, ja. Ich habe immer nach einer Begrifflichkeit gesucht und bin dann auf Manifesto gestoßen, weil, also einmal, weil ich einen starken Bezug zum italienischen Sprachraum und Lebensraum auch habe und mir gefiel der Begriff dann so gut, weil es eben einmal etwas beschreibt, also eine Bewegung eigentlich beschreibt und dann Ziele statuiert. Also es kommt ja aus dem Politischen eher und ist auch von der Begrifflichkeit historisch ist es so, dass Manifesti sind dazu gedacht, dass sie eben öffentlich bekannt gegeben werden, um eben Treiber für eine Bewegung zu sein. Ja, also vom kommunistischen Manifesto bis zum Fashion Manifesto. So, und ich habe das aber adaptiert auf meinen eigenen, auf den Ansatz für meine Kunden und Kundinnen, dass die eben für sich so ein Manifesto haben, dass sie eben immer daran erinnert werden, wer sie sind und warum sie wichtig sind, was für einen Titel sie haben, was für eine Expertise, welche Talente und auch wo sie hinwollen. So, und das ist dann das Internal Manifesto, habe ich das mal genannt, das private Manifesto und das ist etwas, was dann das Produkt ist, was ich auch mit kreiert habe.
Und wenn ich dein Buch quasi durcharbeite, dann lande ich am Ende bei meinem eigenen Manifesto?
Genau. Bei meinem, das habe ich geteilt. Ja, vertrauensvoll. In Abzügen zumindest, also in Teilen abgedruckt. Und dann habe ich auch am Ende ein Leadership-Manifesto geschrieben, weil mein Buch ja auch eine, sagen wir mal, eine gesamtgesellschaftliche Dimension hat. Also über die Hilfe hinaus, die ich dem Einzelnen geben möchte, die eigene Geschichte eben zu verstehen, zu finden und sich zu eigen zu machen, ist es mir auch wichtig, wie ich das verstehe, einen Beitrag zu leisten zur Diversität im Leadership, eben zu helfen, dass die Führungskräfte, dass die Leader werden wollen oder Leader sind, dass die sich nicht mehr so leicht von anderen labeln lassen und in Schablonen und Kisten packen lassen. Da sind wir also nämlich ganz gut. Dabei sind wir im Moment wirklich einfach zu gut. Das stört mich auch immer wieder in Leadership-Literatur und in Schlagzeilen, wenn es darum geht, Menschen zu bashen, die wirklich verdammt viel viel leisten und als sich auch oft, also wenn man sich von Politik bis eben bis in die Führungsetagen einfach mal so einen Lebensstandard haben, den jetzt auch nicht jeder auf sich nehmen würde, ne? Also ich, wenn du weißt, was ich meine. Und das ist, du darfst dir keinen Fehler erlauben und bist schwupps in der Narzisstenkiste. Und also es geht jetzt nicht darum, es geht jetzt hier nicht um Gaslighting. Natürlich ist es wichtig, dass es einen Wandel im Typus des Leaders gibt, logischerweise, und dass auch die Top-Down-Führungspersönlichkeiten von damals, dass die auch so erkannt werden und dass es da eben einen Wandel gibt und dass wir die nicht mehr wollen. Aber wenn eben die Definitionsmöglichkeiten, also die Labelmöglichkeiten so beschränkt sind, dann führt es eben auch zu Ungerechtigkeiten. Und das ist etwas, was mich auch immer gestört hat in den letzten Jahren. Und während ich das Buch geschrieben habe, ist mir das so eben auch klar geworden, dass das eben noch diese Dimension hat für mich.
Wenn jetzt, ein junger Kerl, junges Mädel vor dir steht und sagt, ich bin Future Leader, ich will was machen, ne? Was Leading angeht und will noch was Großes erreichen. Mhm. Neben deinem Buch lesen und mit dir zusammenarbeiten, was würdest du so einer Person raten, zwecks Personal Branding, sage ich jetzt einfach mal? Also was sind so Tipps oder so Fallgruben, die sie vielleicht einfach vermeiden kann?
Ich würde erstmal sagen, das ist schön, dass du da bist. Wer sagt das, dass du Future Leader bist? Hast du das gehört? Das ist so mein Lesson Number One. Ist genauso mit Thought Leader. Leader ist etwas, das was andere über dich sagen. Das ist ja anders als Manager, sondern das ist etwas, was eine Zuschreibung, die dir andere geben. Und das anzustreben, Leader sein zu wollen und werden zu wollen, das ist gut. Und die Beurteilung würde ich dann immer anderen überlassen. Aber es geht ja darum, dass sie das gerne werden wollen. Deswegen mein Tipp Nummer eins ist Entspannung. Das geht ja in meinem Buch auch
ganz gut. Für die Leute oft schwierig, glaube ich. Die sind ja so voller Tatendrang.
Ja, es geht wirklich darum, das schreibe ich ja auch so in meinem Buch, das Slow Positioning nenne ich das ja auch, wirklich jetzt mal das ernst zu nehmen, was ja auch gerade Gott sei Dank sehr im Trend ist, die Entschleunigung. Also ist jetzt seit im letzten Herbst, glaube ich, fing das an, also so gefühlt von mir bis besonders jetzt im neuen Jahr geht es ja ganz viel um ja den Luxus der Unsichtbarkeit, um gerade eben KI-bedingt zurück zum Menschsein, zurück zu persönlichen Begegnungen, weg vom Screen. Also das würde ich jetzt einfach raten, dass das ernst zu nehmen, also sich selbst zuliebe, das ist wirklich es ist ein Trend natürlich und wir werden uns irgendwo in der Mitte dann alle wiederfinden, denke ich. Aber ich finde das eine wunderschöne Entwicklung.
Was würdest du dir denn noch mitgeben?
Unabhängig von Own Your Story.
Ja, einfach so, wenn sie wirklich irgendwie Leader werden, wenn sie sagen, sie möchten Leader werden und auch als einer anerkannt werden und möchten aber auch so diesen Personal Brand im positivsten Sinne des Wortes auch aufbauen. Wie machen sie das vielleicht, ohne dass sie frustriert sind, am Ende rausgehen, Burnout haben und so weiter?
Ach so, na da sage ich natürlich ganz konsequent, kann ich leider nicht so raten, weil entweder Own Your Story und Personal Brand sind ja zwei unterschiedliche Ansätze. Insofern würde ich sagen, Own Your Story und ich möchte dir helfen. Ich habe das Buch geschrieben, ist abgedroschen, aber es ist einfach so das Buch geschrieben, was ich damals gern gehabt hätte. Das ist Entspannung und wirklich raus aus diesem, ich würde sagen, walk the talk, weil das Abstruse ist ja, dass jetzt ganz viel gesprochen wird über Entschleunigung, über JOMO, ja, die Joy of Missing Out, über Offline gehen.
JOMO, das habe ich ja noch nie gehört. Wie cool.
Ja, großartig, oder? Ja, liebe ich auch. Es stammt nicht von mir, aber JOMO als Gegensatz zu FOMO, ja.
Ja, das kenne ich wiederum, ja.
Ja. Und das Groteske ist natürlich, wenn das dann wiederum auf Social Media inszeniert wird, ja, also weil das eben unsere Bewegungsräume sind und ich gehe jetzt mal ins Sabbatical und jetzt bin ich wieder aus dem Sabbatical zurück, also ich rate wirklich dazu, also das, ja, sich zu gegenwärtigen, genau, so wie bei mir, dir mit der Authentizität,
Jeder hat jetzt seinen Endgegner gefunden, Caro.
Ja, also das Schöne von New Work, also ich bin wirklich ein New Work, eine Anhängerin, total positiv, immer noch und werde es auch immer bleiben, das wirklich anzunehmen und jetzt auch da nicht so hinzuhören bei diesen ganzen Unkenrufen und Miesmachern von you name it, die Teilzeitdebatte, die unsägliche Luxus-Teilzeit und ja, also da auch einfach mal nicht so hinhören und da sein eigenes Ding zu machen. Also Own Your Story bedeutet vor allen Dingen, geht ja wirklich nicht nur darum, sich zu positionieren, sondern es ist ja auch ein Mindset, es geht um den Fokus zu finden, bei sich bleiben. Also so das Ganze, was ja viele schon machen, diese Spiritualität und das was aus der Gesundheitsszene so kommt, das ist da alles wunderbar, Mental Health, das halt tatsächlich auch mal umzusetzen, also auf die tägliche Arbeit und sich da einfach mal entspannen. Das bedeutet ja nicht, dass man da irgendwie aufhört zu arbeiten oder so, einfach anders vorgeht und mit mehr Zuversicht und Freude. Ich denke jetzt gerade an das Beispiel von der Alessandro, die Eiskunstläuferin, die gerade die Goldmedaille gewonnen hat. Also das war für mich auch ein fantastisches Beispiel für Own Your Story. Das hat sie ja auch beschrieben. Sie hat sich dann entschieden, das ist ein Paradebeispiel zum Beispiel, wie sie auch ihr eigenes Narrative für sich reframed hat. Und wie ihr das geholfen hat für ihr Leadership. Also das ist jetzt ein ganz aktuelles, wunderbares Beispiel. Die hat sich eben entschlossen, die hat ihre Werte gefunden, ist erstmal ausgestiegen aus dem Business, aus dem Eiskunstlauf-Business, hat sich gesammelt, hat ihre eigenen Werte definiert, ist wieder eingestiegen und hat gesagt, ich mache weiter, aber on my own terms. Und damit hat sie jetzt Gold gewonnen. Also das ist wirklich... Und da geht es natürlich nicht nur um die Frisur und darum, was sie sich für ein Kleid aussuchen durfte, sondern um das, um ihr, sie ist ja auch eine großartige Leadership-Ikone jetzt für junge Frauen und auch Männer und für uns alle. Wie man irgendwie mit Freude.
Man sieht, wie anziehend es auch ist, ja, wenn man sich anschaut, wie wahnsinnig ihr Profil gewachsen ist mit irgendwie ein paar Millionen neuen Followern und sowas. Ja. Ist ja wie, als hätten die Leute nur darauf gewartet, endlich eine neue Ikone zu bekommen. Mhm. Ja. Mhm. Und so wie du sagst, was ich jetzt so verstanden habe, geht es auch viel darum, einfach zu sagen, weg von dem authentisch wirken und mehr hin zu dem authentisch sein.
Das ist sehr, hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Genau darum geht's. Mhm.
Caroline Hart, meine Damen und Herren. Caro, schön, dass du da warst heute. Es hat Spaß gemacht, mit dir über dein neues Buch zu sprechen. Sag den Leuten gern noch, wie heißt's, wo erscheint's überall, wo kann man es dann vorbestellen, vielleicht auch sogar schon bestellen. Schieß los.
Absolut. Also das Buch heißt Own Your Story, wie du dich heute als Leader positionierst, jenseits von Ego, Hype und Personal Branding. Das erscheint im wunderbaren Campus Verlag am 19. März.
Sehr schön. Dann, Leute, wenn euch das Thema betrifft, dann greift auf jeden Fall zu, holt euch die Ansicht von der lieben Caro. Own your story, seid authentisch, seid wirklich authentisch, wirkt nicht nur so. Caro, ganz lieben Dank nochmal, dass du heute da warst.
Ich habe ja auch noch eine Frage, die brennt mir die ganze Zeit unter den Nägeln. Ich sehe da so eine wunderbare Fahne im Hintergrund. Das sieht irgendwie schwer nach Brasilien aus, finde ich.
Das ist Brasilien, ja. Das ist dort, wo auch der Podcast herkommt, tatsächlich.
Ah, dann würde ich jetzt noch, last but not least, das würde mich jetzt schon nochmal interessieren. Kannst du das kurz nochmal anhängen?
Ich war während Corona, ich war knapp 2 Jahre, habe ich in Brasilien gelebt. Und das ist quasi mein Andenken, diese Fahne. Und während Brasilien ist dann Corona ausgebrochen. Also ich war dort 3 Monate, 2019 hin und dann ging ja 2020, Anfang 2020 Corona los. Ich bin gerade vom Karneval quasi wieder von Rio nach Sao Paulo gekommen. Und dann hieß es, okay, wir bleiben jetzt alle mal 2 Wochen indoors, flatten the curve. Und statt dann 2 Jahre lang ein Land zu entdecken, habe ich quasi so eine innere Entdeckungsreise gestartet. Und da ist dann eben auch die Idee mit dem Podcast gestartet.
Ah, sehr großartig. Ja, also da hatte ich dich auf jeden Fall in meinen Podcast ein, wenn ich den dann demnächst starte, weil das finde ich das eine spannende Geschichte und sicher sehr inspirierend für viele. Vielen Dank, Luca.
Wie der Name, sehr gern. Inspirieren anders, ja. Caro, cool, dass du da warst. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet und zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für euch. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, seid lieb zueinander, bleibt sauber. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüssi. Hey, ich hoffe, du hast die Folge genossen und du kannst wieder was für dich mitnehmen, um dein Leben ein Stück besser zu machen, ja. Und hier nochmal der Aufruf, du weißt ja, das ist ein Herzensprojekt von mir, das unglaublich viele Stunden frisst, aber auch unglaublich viel Spaß macht. Und ich will es deshalb unbedingt weiterhin frei von Werbung und irgendwelchen Unterbrechungen halten. Dafür brauche ich aber deine Unterstützung und deine Hilfe. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, wo du dich monatlich beteiligen und den Podcast somit unterstützen kannst. Dafür bekommst du natürlich auch was, ja, eine kleine Gegenleistung von mir. Deshalb klick einfach auf den Link in den Shownotes, da kannst du mich dann sofort unterstützen. Und ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag.